Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Mein Name ist Fiene, aber das tut auch nichts zur Sache. 25 früher Jahre, das Jubiläum des Morgenmagazins.
Eine erhitzte Diskussion, die Antisemitismus-Doku im Ersten.
2 Jahre danach, die Rückkehr von Stefan Raab.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Georg Maskolo, dem Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Er hat eine Rede auf der Mediendozentur Tübingen gehalten und dort über unseren Blick als Journalisten auf unsere eigene Zukunft gesprochen. Und da sagte er:
Wir Journalisten berauschen uns ja bisweilen an Untergangsfantasien. Und ich muss sagen, als ehemaliger Chefredakteur des Spiegel weiß ich, wovon ich rede.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Er hat so recht. Und da hilft in dieser Woche auch einmal ein Blick auf die Zahlen, und zwar aus dem neuen Reuters Institute Digital News Report. Da steht zum Beispiel drin, dass es in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern kaum polarisierte Medien gibt. Dass die beliebtesten Nachrichtenmarken ARD aktuell, die heute Nachrichten im ZDF und dann die regionalen oder lokalen Zeitungen sind. Oder dass für gut die Hälfte der deutschen Onliner trotzdem das Fernsehen die wichtigste Nachrichtenquelle ist. Da ist bei den ganz Jungen der Wert sogar nochmal gestiegen. Also auch wenn das Netz wächst, Deutschland ist ein sehr konservativer Medienmarkt. Untergangsstimmung nein. Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Deutschlandfunk Nova.
Dem Herrn Pähler ist es heute sehr, sehr heiß. Deswegen freue ich mich, dass Dennis Horn heute den Weg zu uns ins kleine Medienmagazin geschafft hat. Dennis,
ja.
Schwitzt du schön?
Jetzt nicht.
Jetzt
aber
nicht.
Draußen am Weg zum Studio schon.
Das ist ja toll, Radiomoderator im Hochsommer zu sein, weil die Studios in der Regel sehr klimatisiert sind. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dennis, wie war deine Medienwoche?
Ich habe so wenig mitbekommen. Ich bin in Workshops die komplette Woche. Ich bin gerade in Karlsruhe und ich bin mit Musikjournalismus-Studenten zusammen.
Aha.
Und das ist meine Medienwoche, mit denen zu reden. Und ich habe so gedacht, ich komme da in so eine Welt von Leuten, die nur Snapchat nutzen und Jodel.
Weil Katy Perry immer auf Snapchat ist, oder warum? Damit die was die so sagt.
Oder Instagram und ja. So, weil ja all das von Facebook weggeht und so. Und was haben wir gemacht? Wir haben heute den ganzen Tag, ist ein Social-Media-Workshop, nur über Facebook gesprochen.
Ja.
Und so viel zu konservativer Mediennutzung in Deutschland.
Ja.
Und unglaublich spannend, was für tiefe und kritische Gedanken die sich machen, so während dieser Uni-Zeit. Das habe ich in manchen Fortbildungen mit älteren Kollegen auch gar nicht. Cool.
Das ist gut.
Mhm.
Das sollten wir auch mal wieder hier machen bei uns im Medienmagazin.
Wie war deine Medienwoche?
Die war gut. Ich habe House of Cards, die aktuelle Staffel, zu Ende gesehen. Hast du es gesehen?
Schon zu Ende? Das ist doch nicht mehr so spannend wie die Wahrheit mittlerweile, oder?
Oder?
Ja, die Realität.
Ich fand das Ende war aber ganz schön gut, fand ich.
Ich möchte nicht darüber reden, ja. Weil Leute springen uns aufs Dach.
Wenn wir jetzt verraten, dass...
Ja.
So, Madam President. Außerdem sollten wir auch noch, was habe ich noch erlebt? Ich hatte heute ein Fotoshooting, das war auch super aufregend. Das habe ich, glaube ich, so in der Form noch nie mitgemacht für eine Employer-Branding-Kampagne. Das war mal sehr aufregend. Wir mussten ein professionelles Selfie machen. Also wir haben ein Selfie gemacht.
Cool, kannst du das?
Und da haben 20 Leute dran mitgearbeitet. Ich habe durchgezählt. Ich habe noch nie ein Selfie gemacht, wo 20 Leute dran mitgearbeitet haben.
Bei mir versagt es ja schon bei den Selfies allein, bei den Unprofessionellen. Vielleicht sollte ich da mal hin.
Ja, das war schon sehr interessant auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich sagen, dass die Medienwoche eigentlich ganz angenehm war. Denn es war so etwas, obwohl ja Hochsommer in Deutschland schon ist und gestern so mit Midsommer und so, muss man sagen, dass wir kein Sommerloch haben, was den Medienjournalismus angeht, sondern es gibt so viele kleine überraschende Details, die uns weiter beschäftigen, und da blicken wir jetzt einmal gemeinsam drauf. Es gab nämlich eine knallharte Überraschung: Stefan Raab macht wieder Fernsehen.
Ja. Machen wir vielleicht mal der Reihe nach. Also in dieser Woche haben in Köln die Screenforce Days stattgefunden. Das erste Mal seit 13 Jahren haben sich da die wichtigsten TV-Vermarkter zusammengeschlossen und dann zusammengezeigt, was in der kommenden Saison so auf die Zuschauer zukommt. Und das ist besonders spannend ja für die Vermarkter. ProSieben hatte da wohl die dickste Überraschung parat. Da wussten selbst nicht alle Mitarbeiter von, berichten einige Medienjournalisten, nämlich Stefan Raab.
Das fand ich schon echt ganz interessant. Auf einmal stand er da auf der Bühne. Und es ist richtig, Stefan Raab macht wieder Fernsehen. Aber nicht als Moderator, sondern als Produzent. Er sagt so: Moderieren ist nicht so mein Ding. Hat lang gedauert, ne, bis er das selber rausgefunden hat.
War ein Selbstversuch.
Ja.
Aber gut.
Seine neue Sendung, die er jetzt gerade vorbereitet, heißt Das Ding des Jahres. Das wird eine Show für Erfinder sein und auch für Entwickler. Verbraucher entscheiden über so Duelle, die dort stattfinden. Dort werden nämlich dann Erfindungen gegeneinander antreten. Sprich, die Zuschauer entscheiden, was weiterkommt und was nicht. Am Ende wird über mehrere Shows das Ding des Jahres gewählt. Und wer das Ding des Jahres erfunden hat, bekommt ein Mediavolumen im Wert von 2,5 Millionen Euro. Also so ein Gegenwert an Werbeanzeigen, ne?
Aber irgendwie auch nochmal so ein neues x-tes Casting- und Wettbewerbsformat. Also glaubst du, dass sowas funktionieren kann? Das ist ja schon was anderes als Schlag den Raab zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt nicht so ein ganz normales Kandidatenformat, was man so kennt. Aber ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht und ich finde, schauen wir uns doch mal den Erfolg von Die Höhle der Löwen an. Das geht ja echt ganz schön ab, obwohl das ja eigentlich ein sehr spezielles Thema ist. Es geht da um Startups, ums Gründen und ums Erfinden. Aber das kommt in der breiten Masse sehr gut an und ich glaube, Stefan Raab und ProSieben haben sich überlegt, wie können wir dieses Format auch für uns nutzen, dass wir nicht nur beim Zuschauer punkten können, sondern auch, dass das ganze eigene Netzwerk, also die ganze Firmengruppe dadurch gestärkt wird. Und da bieten sich dann ja vielleicht auch am Ende sogar neue Geschäftsfelder, also Produkte, die in der Sendung quasi live vom Publikum getestet und hochgevotet werden. Da können dann die erfolgreichen Produkte dann nicht nur bei ProSieben und bei den angeschlossenen Sendern beworben werden, sondern das Haus, Medienhaus kann auch so seine Netzwerkmacht nutzen, um die richtig populär gemachten Produkte dann auch noch besser unterzubringen und auch ein bisschen was mitzuverdienen. Ich weiß es nicht. Also das an sich ist schon sehr vernetzt gedacht auf sehr vielen Ebenen. Finde ich sehr spannend und im Januar geht es dann damit los.
Spannend. Wie so ein eigenes Ökosystem. Mhm. Was gab es sonst noch auf den Screenforce Days?
Quatsch Comedy Club. Lang nicht mehr gesehen. Thomas Hermanns. Er kriegt bald wieder mehr zu tun, denn die Sendung kommt zurück, nicht bei ProSieben, sondern bei Sky. Grill den Hensler waren ja viele traurig, dass er gesagt hat, hey Fox, ciao, ich sende nicht mehr bei euch. Und Bild spekuliert jetzt, dass es ein Comeback gibt, nämlich bei ProSieben, Schlag den Hensler, könnte sein, statt Schlag den Raab oder Schlag den Star. Fox setzt hingegen weiter auf Eigenproduktion, Sing meinen Song zuletzt mega erfolgreich, geht weiter. Oder aber auch ganz neue Produktionen, so ein bisschen mit dem Themenfeld Beruf. Also auch ein bisschen was für dich, Herr Horn. Ich einfach unvermittelbar. Es ist ein neues Format, was sich an einem britischen Vorbild orientiert. Oder aber auch so eine Sendung wie das Vorstellungsgespräch. Und die ARD, die will 2018 neue Quizduell-Folgen zeigen. Da gibt es auch eine neue App. Spielst du eigentlich noch Quizduell?
Ich bin noch mit meinem Tamagotchi beschäftigt.
Okay.
Quizduell bin ich noch nicht angekommen.
Dennis, kommen wir mal zum nächsten Medienthema. Ein Update zu einem Thema, was uns auch in den vergangenen Wochen schon beschäftigt hat. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle darüber berichtet. Es geht um eine umstrittene Antisemitismus-Dokumentation von Arte in Auftrag gegeben, auch vom WDR mit unterstützt, die dann nicht im Fernsehen laufen sollte, angeblich wegen handwerklicher Mängel. Dennis, was gibt's da jetzt Neues? Auf jeden Fall ist die Aufregung weiter erhöht.
Ja, also gestern ist diese Doku mit vielen Disclaimern und einer Diskussionsrunde bei Maischberger im Anschluss dann gelaufen, im ersten. Der WDR hat auch noch ein paar eigene Produktionen gemacht, in denen darüber diskutiert wurde. Aber jetzt gestern, es waren wenige Zuschauer. 1,19 Millionen haben die Doku gesehen, 610.000 dann Maischberger. Gab harsche Kritiken. Die Diskussionsrunde habe keine Erkenntnis gebracht. Der Faktencheck im Netz habe auch den Kritikern dann in die Hände nochmal gespielt, die darin auch wieder Fehler bemängeln. Das sagt auch einer der Autoren der Dokumentation. Das ist Joachim Schröder, der jetzt gegen den WDR vorgehen will. Der Faktencheck würde Dinge teilweise komplett falsch darstellen, sagt er. Das hat er der Bild gesagt in einer ihrer Online-Sendungen. Und das sei ein wortwörtlich Konvolut von hastig zusammengesuchten Meinungen von jenen, die den Film hassen. Und darauf werde es eine wissenschaftlich fundierte Antwort geben, begleitet im legalen Sinne von einem Anwalt. Und dann gibt es den Fernsehdirektor des WDR, Jörg Schönborn, dem wirft er vor zu lügen. Schönborn hatte bei Maischberger gesagt, dass der WDR während der ganzen Zeit seit Abgabe des Films in Kontakt mit den Autoren gestanden habe. Und das sei eine nachweisliche Lüge, sagt Schröder.
Das ist ja mittlerweile eine richtige Schlammschlacht, oder?
Wahnsinn. Also mal sehen, ich schätze schon, dass uns das noch ein paar Wochen lang weiter verfolgen wird.
Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran. Soweit unser Blick auf die Medienthemen der Woche hier in einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir uns aus dem Bett quälen, also nicht jetzt, sondern morgens, dann stehen Sie schon seit Stunden hellwach im Studio, die Moderatoren des Morgenmagazins von ARD und ZDF. Und das jetzt seit 25 Jahren.
Dass es das Morgenmagazin überhaupt noch gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Sendung wurde vor 25 Jahren an den Start gebracht, um die Zuschauer während des Irakkriegs schon morgens zu informieren, was in der Nacht passiert ist. Schließlich gab es das Netz damals noch nicht. Und viele Kritiker befürchteten einen Abklatsch des seichten Frühstückfernsehens aus den USA.
Mittlerweile also das Format ein Vierteljahrhundert alt, wenn man das so sagt. Statt 25 Jahre klingt es noch beeindruckender. Es hat sich gewandelt, ist mit der Zeit gegangen, wurde von immer neuen Menschen moderiert und ist ganz lebendig, Daniel. Was verbindest du mit dem MoMA?
Also ich kann mich tatsächlich noch auch an die Bilder aus dem Irakkrieg erinnern. Mein Vater hat dann immer früher das geschaut und als ich dann so kurz vor der Schule dann nochmal runter ins Wohnzimmer gegangen bin, hat er da geguckt, hat man immer diese schwarzen Bilder mit diesen grünen Punkten gesehen und so. Das weiß ich noch. Ansonsten weiß ich, dass ich mal so eine in der Schulzeit so eine Nachrichten-Junkie-Phase hatte, ja, wo ich abends ab 18 Uhr alle Nachrichten so bis zum Heute-Journal durchgeguckt habe und bin dann kurz schlafen gegangen und habe dann mit dem Morgenmagazin weitergemacht. Und da muss ich sagen, habe ich es ein paar Jahre liegen lassen und dann habe ich es wieder öfter geschaut, so wegen des Jobs, und habe dann festgestellt, oh, hat sich gar nichts verändert. So, das fand ich eigentlich ganz interessant. Was verbindest du mit dem MoMA, Dennis?
Ich bin mal ehrlich, lange Zeit nichts. Ich bin einfach so erzogen worden, morgens guckt man kein Fernsehen. Und das habe ich dann, so ist man dann sozialisiert, das habe ich dann auch nie getan, bis man mich gefragt hat, ob ich da auch gerne arbeiten möchte.
Ja, ich bin auch froh, dass du heute Herrn Pehler vertrittst, weil du ja in den letzten Monaten so eine Art Embedded Reporter für das Morgenmagazin geworden bist. Bei den ARD-Kollegen bist du der, ich sage es mal, Nerd-Reporter im positiven Sinne. Was hast du da in deiner Zeit über das MoMA erfahren?
Ach, vielleicht wie diszipliniert die Kolleginnen und Kollegen sind, die das machen. Also mir fällt das schwerer. Ich habe mal jahrelang bei Antenne Düsseldorf die Frühsendung moderiert, aber bin ich um 4:30 am Morgen aufgestanden, nicht um 2:30 oder noch früher. Und nicht nur das, das frühe Aufstehen, sondern auch dieses Riesengewerk in der gesamten ARD da so zu funktionieren. Das MoMA wird ja im WDR produziert, aber sobald es in andere Bundesländer geht, sind andere Anstalten beteiligt. Man kennt sich ja unter einander manchmal nicht. Bei der Tagesschau läuft es ja auch so. Und dieses Zusammenspiel ist extrem beeindruckend, wie daraus dann am Ende immer eine fertige Sendung wird.
Und es ist so live. Ja, also wieso vieles nicht im Fernsehen. Und das finde ich ganz toll. Aber warum ist das MoMA den Menschen so wichtig? Und wie sieht die Arbeit hinter den Kulissen aus? Wie lebt es sich so als Frühaufsteher? Antworten darauf bekommen wir heute Abend von Till Nassif, der regelmäßig als Moderator im ARD-Morgenmagazin zu sehen ist. Denn für uns macht MoMA-Moderator Till Nassif eine kleine Ausnahme und bleibt heute länger wach, um einen Blick hinter die Kulissen des ARD-Morgenmagazins zu geben. Guten Abend, Till.
Hallo, guten Abend.
Sollten wir guten Morgen sagen?
Nee, passt noch, nein, oder? Ich bin ja in dieser Woche gar nicht in der MoMA-Schicht. Das sind ja diese Woche die Kollegen vom ZDF dran und deswegen darf ich abends länger aufbleiben.
Habt ihr das Vierteljahrhundert schon so richtig krachen lassen?
Naja, wir hatten schon eine Jubiläumssendung am Fronleichnamstag. Es war ein bisschen vorausgefeiert, weil der eigentliche Geburtstag ja erst im Juli ist. Aber wir haben den Geburtstag auch genutzt, um ein bisschen vorauszuschauen und haben die Generation MoMA ins Studio eingeladen. Also die 25-Jährigen, die sich ein Leben ohne MoMA nicht mehr vorstellen können.
Waren die gut? Hast du jetzt Angst um deinen Job?
Erstmal noch nicht, aber es wird sicher auch in den nächsten Jahren mal irgendwer wieder kommen, der mich da ablösen wird.
Ich wollte gerade sagen,
gab du ja bist auch schon welche vor mir.
Ja, aber du bist schon ein paar Jahre dabei. Wie haben sich seitdem deine Augenringe verändert?
Sie sind tiefer und tiefer geworden. Und es wird immer mehr Make-up gebraucht, um sie zuzuspachteln.
Diese Frage nach dem Schlaf, ne? Das dürfte die erste sein, wenn jemand erfährt, dass du bei MoMA moderierst, oder?
Genau. Wann steht ihr denn da auf? Das muss doch sicher so um 3 Uhr oder 4 Uhr sein. Und dann sind immer alle schockiert, wenn ich sage, nein, es ist zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr.
Alter.
Das ist mal früh. Nehmen wir uns doch mal mit, so durch so einen typischen Tagesablauf. Ja? Also um 0.30 Uhr, was machst du als erstes? Kaffee oder besser, ist das noch zu früh? Oder wie läuft so ein Tag ab?
Das Lustige ist, dass die meisten Kollegen gar nicht so viel Kaffee trinken, wie man meint. Weil der Kaffee pusht dich hoch, aber dann bist du auch relativ schnell wieder müde. Bei mir ist es also grüner Tee. Aufstehen, Licht anmachen, wirklich einmal in die Glühbirne gucken, damit der Körper merkt, jetzt fängt der Tag an. Und dann 2 große Tassen grüner Tee. Duschen, rasieren, ab in den Sender.
Und da fängst du dann wann an?
Ja, das ist dann etwa eine Stunde nach dem Aufstehen. Also 1.30 Uhr schlagen wir Moderatoren dann im Sender auf. Da hat die Redaktion ja schon die ganze Zeit gearbeitet. Also das ist ja ein Schichtbetrieb. Die sind ja 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Und wir fangen dann erst an, als Moderatoren mal die Themen aufzuteilen. Also wer macht eigentlich was in der Sendung? Und dann zieht man sich mit so einem dicken Stapel Papier ins Büro zurück und guckt sich so die ganzen Beiträge an, die schon fertig sind, und bereitet seine Interviews vor und schreibt die Moderationen. Und jetzt muss ich aber auch mal was dazu sagen, weil alle immer so sagen, oh, es ist ja Nachtarbeit und ihr dürft nicht schlafen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die nachts arbeiten. Es gibt Krankenschwestern, es gibt Polizisten, es gibt Leute, die am Fließband stehen, weil da auch die Fabrik irgendwie nachts nicht stillgelegt wird. Also man darf sich da auch nicht so wahnsinnig leid tun, denke ich immer.
Und das Tolle ist, an so Tagen wie heute zum Beispiel, so um 10, 11 Uhr hast du dann schon Feierabend.
normalerweise hat man dann an so einem schönen Tag um ja etwa 21:45 Feierabend. Es gibt noch eine Sitzung nach der Sendung, wo man dann irgendwie nochmal bespricht, was war gut, was war schlecht. Und um 21:45 gehst du nach Hause, ja. Dann schlafe ich aber allerdings erstmal.
Wir holen uns gleich noch so ein paar Tipps da bei dir ab, weil du sagst ja selbst, es machen viele, natürlich auch in den Medien. Es gibt so Frühnachrichten im Radio bis in die kleinste Lokalstation natürlich auch. Da fragen wir dich gleich nochmal was. Aber zur Sendung selbst, wenn ihr dort morgens steht, für wen macht ihr das? Wen hast du zum Beispiel vor Augen? So die Agenda-Setter für den Tag? Ist es eher Hausfrau, Hausmann, die früh aufstehen, Geschäftsleute?
Ich glaube, es ist eine ganz bunte Mischung, die da früh ist. Ich glaube, wir haben sehr viele Leute, die auf Geschäftsreise sind und das im Hotel gucken, weil das ist ein Satz, den ich ganz häufig höre, auch so im Bekanntenkreis. Oh, ich habe dich gesehen, ich war im Hotel. Also da hat man irgendwie auf Geschäftsreise, glaube ich, früh in irgendeiner Messestadt wie Hannover nicht viel zu tun und guckt dann eben einfach mal Morgenmagazin. Das sind die einen und die anderen sind, glaube ich, einfach die ganz normalen Leute, die vor der Arbeit einfach nochmal wissen wollen, was ist eigentlich in der Nacht passiert, steht die Welt noch und vielleicht von uns mit ein bisschen auch guter Laune so in den Tag reingebracht werden wollen, weil das ist ja eine Mischung, diese Sendung. Die sagt ja einerseits, wir informieren dich, wir sagen dir, was in der Welt los ist und andererseits wollen wir auch sagen, komm, da draußen wartet ein neuer Tag auf dich und der kann auch Spaß machen.
Ich finde diesen Job ja unglaublich herausfordernd, ja, also in dem einen Moment ist da der Bundesminister, im nächsten Moment kommt dann irgendwie ein Sportler rein, wo man dann auch noch eine gute Figur neben machen muss und zwischendrin gibt es dann noch die Nerdfragen, die man dem Horn stellen muss.
Ja, also, der sie aber immer toll beantwortet, das muss man echt sagen.
Also was reizt sich da an dem Job?
Genau das, was du gerade beschrieben hast. Also das ist doch total spannend als Journalist. Ich bin mal Journalist geworden, weil ich neugierig war und weil ich neugierig auf das Leben von anderen Menschen war und auf das, was in der Welt passiert. Und das hat man in so einer Sendung wie dem MoMA in einem ganz breiten Fächer. Wie du sagst, du kannst über Politik berichten, du kannst einem Politiker Fragen stellen und 10 Minuten später sitzt du eben mit Dennis Horn in der Service-Ecke und klärst Dinge übers Internet oder du stehst in der Küche und erfährst, wie man den Kühlschrank richtig einräumt. Das alles hat mit dem Leben zu tun und das Leben finde ich einfach spannend.
Wir gucken ja hier auch immer so ein bisschen aus der Perspektive drauf, wie mache ich mal was mit Medien und wie komme ich da hin? Wie wird man MoMA-Moderator?
Das ist, glaube ich, wie alle Moderationsjobs im Fernsehen immer so eine Mischung aus Glück und zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gewesen zu sein. Also ich kann es von mir aus sagen, ich habe beim WDR im dritten Programm moderiert, nachdem ich davor jahrelang schon als Journalist gearbeitet habe, auch im Radio moderiert habe, schon während des Studiums. Und dann habe ich da im dritten Programm so eine kleine Sendung moderiert und irgendwann hat das MoMA halt mal gesagt, wir suchen neue Leute, wir suchen da einen Stellvertreter für den Hauptmoderator, da ist ein Casting und geh doch da mal hin. Und damit hat es dann geklappt. Aber das ist wie bei anderen Leuten ganz unterschiedlich. Kollegin Susanne Link zum Beispiel hat auch früher lange beim Radio gearbeitet und ist dann als Reporterin erst bei MoMA gewesen, hat da die Gartenschalten erstmal moderiert und dann hat man gesagt, das macht die so toll, das kann die vielleicht auch im Studio. Und als da mal der Bedarf da war, als eine Kollegin schwanger geworden ist und man auch da eine Vertretung gesucht hat, hat man sie da ausprobiert und quasi entdeckt.
Was ich ja persönlich auch total spannend finde, habe ich gerade kurz schon erwähnt, dass die Sendung ja sehr, sehr live ist, ja. Was war so dein bester Moment in den letzten Jahren?
Der beste oder der schlimmste?
Der kommt gleich.
Also wir hatten tatsächlich in der letzten Woche einen relativ schlimmen Moment, der auch irgendwann mal, denke ich, seinen Weg auf YouTube finden wird, wenn irgendwer die Bänder ausgräbt beim WDR. Wir hatten einen Lachanfall in der Sendung. Was natürlich passieren kann, weil wir da schon natürlich ein bisschen Schlafdefizit auch am Ende der Woche haben und jeder kennt es, der so ein bisschen übernächtigt ist. Wenn man müde ist, ist man auch ein bisschen dumm und albern. Und auf alle Fälle haben wir uns an irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, an irgendeiner Formulierung so hochgezogen, dass wir einfach da so lachen mussten. Und dann war aber der Beitrag nur noch 10 Sekunden und musste abmoderiert werden und der nächste Beitrag musste anmoderiert werden und ich fing an zu lachen. Neben mir saß Susanne Link und brachte keinen Ton mehr raus, außer so diesem leichten Wimmern vom Lachanfall. Das war wirklich ein recht schlimmer Moment.
Wie läuft so euer Austausch mit den ZDF-Kollegen? Gibt es da so regelmäßigen Kontakt oder ist das einfach hier mittlerweile schon ein eingependeltes System?
Der MoMA-Stammtisch, das wäre mal schön. Also wir sehen uns tatsächlich immer nur 3-4 Mal im Jahr zufällig auf irgendwelchen Veranstaltungen oder weil mal irgendwie jemand in der anderen Stadt ist und dann mal irgendwie Kontakt aufnimmt. Es gibt keinen regelmäßigen Austausch auf der Moderatorenebene. Es gibt aber natürlich auf redaktioneller Ebene dann einen Austausch. Also die sprechen schon mal ab, was da irgendwie in den nächsten Wochen geplant ist und natürlich auch Sendetermine. Aber ansonsten sind es schon auch zwei quasi getrennte Sendungen, also zwei Schwestersendungen, die von getrennten Redaktionen vorbereitet werden und natürlich der Austausch dann während der Sendewoche eigentlich nicht so groß ist.
Seid ihr eigentlich manchmal neidisch auf die Kollegen in Berlin, weil in Berlin oft die cooleren Leute vor Ort sind?
Ich weiß nicht, ob es die cooleren Leute sind. Ich persönlich bin ein bisschen neidisch, weil die natürlich die Politiker selber interviewen dürfen. Das macht ja bei uns Christiane Meyer im Hauptstadtstudio. Es hat auch einen ganz einfachen Grund. Ein Interview mit einem Politiker ist einfach immer besser, wenn man dem direkt gegenübersteht und wenn man das nicht über eine Schalte macht. Da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Das finde ich schon schön. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch den Vorteil, dass wir das manchmal so auslagern können nach Berlin, weil dadurch können wir auch so die bunteren Teile und das Heitere in der Sendung, glaube ich, ein bisschen stärker forcieren. Es ist halt mehr Köln als Berlin. Es ist ein bisschen mehr Karneval.
Deutschlandfunk Nova.
Wir feiern weiter 25 Jahre Morgenmagazin.
Und zwar mit unserem Gast Till Nassif. Er ist Moderator beim ARD Morgenmagazin. Am 13. Juli 1992 gab es die erste Ausgabe. Anlass für die Gründung des Morgenmagazins war der Beginn des Zweiten Golfkriegs, über dessen Verlauf ARD und ZDF die Zuschauer schon morgens informieren wollten. Heute gibt es ja das Internet und da fragen wir uns, ist so ein Morgenmagazin überhaupt noch zeitgemäß?
Till, wenn du die Zeit mit deiner ersten Sendung und heute so vergleichst, wie hat sich die Mediennutzung der Zuschauer verändert? Bekommt ihr damit davon was mit?
Na klar bekommen wir viel davon mit, dass Leute über Facebook, über Twitter auch einen direkten Rückkanal praktisch in die Sendung haben und dann auch Dinge kommentieren, die da früh bei uns passieren. Mal positiv, mal negativ, mal mit einer berechtigten Kritik, mal finden wir uns da auch nicht wieder in dem, was da geschrieben wird. Das hat sich schon sehr verändert. Und natürlich auch, dass Inhalte von uns dann über soziale Netze geteilt werden und damit auch wieder quasi mehr Aufmerksamkeit für die Sendung entsteht.
Verändert sich auch so die Erwartungshaltung an ein Morgenmagazin?
Na, ich glaube, die Medienwelt generell hat sich ja komplett verändert. Also von der Macherseite aus gesehen vielleicht mal. Früher war das für die Politiker einfach zwingend notwendig, im Morgenmagazin aufzutauchen, weil sie damit den Nachrichtentag bestimmt haben. Heute haben die viel mehr eigene Möglichkeiten, an die Öffentlichkeit zu gehen. Bestes Beispiel natürlich US-Präsident Trump, der dann um 3 Uhr unserer Zeit irgendwie noch 4 Tweets raushaut. Und damit natürlich einen globalen Nachrichtenmarkt bestimmt. Das gab es früher in der Form überhaupt nicht.
Was ich immer sehr spannend finde, die Sendung ist sehr konstant. Also man würde im Radio, würde man sagen, streng durchformatiert. Traditionell, also wenn man das auch mal zu den letzten Jahren vergleicht. Wie kommt das, dass da so eine unglaublich feste Struktur drin ist?
Naja, es ist eine Mischung wahrscheinlich. Einerseits ist es gewachsen, also man hat das mal so durchformatiert und hält daran fest. Vielleicht könnte man da manche Sachen auch mal wieder ändern. Das sind dann so die Beharrungskräfte, die es, glaube ich, in vielen Redaktionen gibt. Andererseits ist es auch eine gewachsene und gelernte Struktur und viele Zuschauer kommen damit sehr gut zurecht. Wir haben ja eine Verweildauer, die ungefähr so bei einer halben Stunde liegt. Und deswegen ist die Sendung eben in so ein Halbstundenraster auch eingeteilt. Und tatsächlich gibt es, glaube ich, nur 1% der Zuschauer, die diese ganzen 3,5 Stunden am Stück gucken. Da glaube ich aber immer, das sind die Leute, die vergessen haben, sich abzumelden von dem Messgerät von der GfK.
Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde gucke, kriege ich sozusagen alles einmal mit.
Das ist die Idee dahinter. Also du kriegst einmal die Tagesschau mit, du kriegst das Wetter mit, du kriegst den Sport mit, du kriegst die wichtigsten politischen Themen mit und kriegst dann vielleicht ein Hintergrundstück mit oder in der anderen halben Stunde den Service mit. Das ist der Aufbau der Stunde oder der halben Stunde. Es lehnt sich eigentlich an Konzepte aus dem Radio und aus dem Inforadio, wo es ja auch sehr streng durchformatierte Stundenuhren gibt.
Diskutiert ihr intern darüber, wie man da weitermachen könnte oder ob man das ändern sollte, wenn sich zum Beispiel Mediennutzung der Leute verändert?
Absolut. Also es wäre ja schlimm, wenn eine Redaktion nicht darüber diskutieren würde, was sich an der Sendung verändern muss und wie sie sich auf neue Gegebenheiten einstellt. Das wäre ja eine tote Redaktion dann. Da wird sehr viel darüber diskutiert. Allerdings muss einem ja auch immer, muss man auch immer sagen, das Neue muss dann besser sein als das Alte. Jetzt sind wir erstmal sehr dabei, die sozialen Medien und das Netz irgendwie auch in die Sendung zu integrieren. Also wir haben ja als eine der ersten Sendungen in der ARD dann auch sehr viel mit Twitter und Facebook gemacht in der Sendung. Und der nächste Schritt wird sicher sein, zu überlegen, wie schrauben wir da noch weiter an der Sendung rum und können Nutzer vielleicht noch besser bedienen. Es gibt jetzt seit ganz kurzer Zeit eine Kooperation auch mit der Tagesschau, mit der Tagesschau-App auch, wo auch früh MoMA-Inhalte dann noch weiterverarbeitet und verbreitet werden.
Wir haben ja unser Gespräch mit dem Thema Schlaf begonnen. Lass uns das auch damit beenden, denn wir haben noch nie in der Geschichte von Was mit Medien darüber geredet, welche Rolle eigentlich Schichtarbeit im Journalismus hat. Nehmen wir zum Beispiel die Radiokollegen, die seit Jahren Frühschicht machen. Wie schätzt du das ein? Ist es gut, dass ihr im Wechsel mit dem ZDF sendet, oder wäre es nicht besser, immer früh aufzustehen, um quasi in einer anderen Zeitzone zu leben, um deinen Körper nicht immer umgewöhnen zu müssen?
Puh, dann würde ich aber auch gerne direkt in der anderen Zeitzone leben, zum Beispiel in Australien, und dann von Australien aus das Morgenmagazin für Deutschland senden. Da müsste man nicht tatsächlich so früh aufstehen. Also ich kann sagen, das machen ja tatsächlich auch manche Medien. Ne? Es gibt, glaube ich, vom Springer Verlag Leute, die in Australien sitzen und dann nachts die Webseite in Deutschland bestücken.
Das machen sehr viele sogar, ja.
Aber tatsächlich, um nochmal aufs MoMA zurückzukommen, persönlich bin ich ganz froh, dass das ZDF in der anderen Woche sendet. Das ist dann doch nochmal so ein bisschen durchschnaufen. Also ich finde, eine Woche schafft man, ist auch okay, aber es sammelt sich dann schon ein bisschen Schlafdefizit an. Auch wenn man sehr diszipliniert, oder wenn ich sehr diszipliniert versuche, um 18.30 Uhr ins Bett zu gehen und das Licht auszumachen und dann einzuschlafen, es gelingt einem halt nicht immer so perfekt.
Und man hat auch noch so ein bisschen sowas wie ein Sozialleben, ne?
Nein.
Also in den ZDF-Wochen?
In den ZDF-Wochen, ja. In den ZDF-Wochen, ja. Wobei ich sitze jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, ihr habt mich aus München zugeschaltet, wo ich beim Bayerischen Fernsehen eine Nachrichtensendung am Abend moderiere. Also ich muss auch in einer Stunde hier auf Sendung gehen. Und tatsächlich ist dann in den anderen Wochen das Sozialleben durch diese Arbeit ein bisschen blockiert.
Du hast erzählt eben, dass du...
ich habe keine Freunde mehr.
dass du nochmal in Anführungszeichen Mittagsschlaf machst, oft wenn du dann nach Hause kommst nach der Morgensendung. Ist das förderlich? Also ich habe auch viele Frühschichten gemacht und es gab dann immer so die Diskussion, legt man sich danach hin oder versucht man am Montag, also dem ersten Tag, das richtig hart durchzuhalten und dann um 18 Uhr ins Bett zu gehen? Weil viele Kollegen sagen, dann hält man auch die Woche problemlos durch, weil ab dann ist man im Rhythmus.
Jeder muss sein eigenes System dazu finden, glaube ich. Ich habe das teilweise probiert. Es gibt auch andere Kollegen, die das genauso machen, wie du es gerade beschrieben hast, die wach bleiben und sich dann um 17 Uhr oder was hinlegen. Ich merke dann, dass ich wie so ein Zombie durch den Tag laufe und eigentlich die ganze Zeit nur müde bin und schlafen möchte. Und wenn ich dann mich um 17 Uhr hinlege, kann ich nicht mehr schlafen, weil ich so aufgedreht bin. Also für mich ist es das bessere System, dann einfach mal um 10.30 Uhr mich für eine Stunde, eineinhalb Stunden hinzulegen. Die Stunde Schlaf habe ich gebunkert, dann bin ich wach, dann gehe ich so durch einen normalen Tag, mache vielleicht noch ein bisschen Sport, setze mich irgendwo draußen hin, verfolge nochmal so mit, was tagsüber in den Nachrichten passiert, und lege mich dann um 18.30 Uhr wieder ins Bett.
Gibt es so eine Grenze, irgendwie, dass der Körper irgendwann das nicht mehr mitmachen kann?
Das wird man dann merken. Also die bisherigen Kollegen, die es gemacht haben, sind ja bei bester Gesundheit da ausgeschieden. Ich kenne jetzt keinen Fall, dass ein MoMA-Invalide in den letzten 25 Jahren irgendwie entstanden ist. Aber ganz klar, also die Schlafforscher sagen einem schon, dass das nicht unbedingt gesund ist auf Dauer. Bis jetzt geht's.
Bis auf den Schlaf, den wir jetzt besprochen haben, was sind deine Tipps für Journalisten so im Schichtwechsel? Gibt es noch Dinge, auf die du achtest?
Tatsächlich ist man relativ diszipliniert. Das merke ich an mir. Also ich habe früher immer gelacht über diese dämlichen Model-Geschichten. Ja, ich trinke nur Wasser und gehe auf keine Party. Tatsächlich sind meine MoMA-Wochen genauso. Ich achte darauf, dass ich nur Wasser trinke und den grünen Tee, den erwähnten. Ich schaue darauf, dass ich nicht zu viel esse, weil man ja auch irgendwie gerne Müdigkeit damit bekämpft, dass man dann einfach mampft. Das mache ich auch nicht. Also ich versuche dann auch wirklich nur die drei Mahlzeiten am Tag zu bekommen, die man in einem normalen Tag hätte, und nicht noch zwischendurch die ganze Zeit irgendwas zu naschen.
Ja. Was ist der Reiz für dich, so früh zu senden?
Der Reiz ist tatsächlich bei manchen Sachen der Erste am Tag zu sein. Also Dinge, die in der Nacht passieren, in Asien oder in den USA, kriegen wir als Erste auf den Sender. Das ist das Spannende dran. Ansonsten muss es nicht früh sein, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne eine Sendung wie das MoMA zu einer normalen Abendzeit, also Primetime. Können wir doch mal machen.
Sagt Till Nassif, Moderator im ARD, aber leider morgen.
Ja, ja,
wann sehen wir dich das nächste Mal?
Die nächste Sendewoche macht Sven Lorik und in der übernächsten ARD-Sendewoche bin ich wieder dran, also im Juli.
Wir freuen uns. Gemeinsam mit Till haben wir auf 25 Jahre Morgen Magazin bei ARD und ZDF geblickt und dabei auch noch einen Blick hinter die Kulissen erhalten. Dankeschön.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova.
Herr Horn, spielen wir ein bisschen?
Ich war noch nie so bereit wie heute.
Ach, ist das hier? Das freut mich.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
An dieser Stelle stellen wir uns immer gegenseitig zur allgemeinen Medienbildung Quizfragen, um so ein bisschen die Themen der Woche nochmal durchzukauen und schlauer zu werden. Das finde ich ist ein gutes Ziel.
Das ist unser Beitrag zum öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Möchtest du anfangen, Dennis?
Zu raten oder die Frage zu stellen?
Das kannst du dir aussuchen. Ich habe heute tolle Fragen.
Dann fange ich an zu raten.
Okay, dann habe ich hier meine erste Frage an dich, Dennis. Und zwar, ich weiß nicht, bist du heute schon an einem Briefkasten vorbeigelaufen?
Ja, ich habe sogar einen Brief eingeworfen.
Oh, ja. Hast du auch was rausgenommen? Eine Zeitung zum Beispiel?
Ah, die ist aber in den Briefkasten der Häuser gelandet, nämlich die Bild.
Ja.
War das schon die Antwort?
Nein. Die Bild, das war für viele Leute eine Überraschung. Die hat heute ihr Jubiläum gefeiert. Die ist nicht 25 Jahre alt, sondern 65 Jahre alt geworden. Deswegen ist hier in 41 Millionen deutsche Haushalte verteilt worden. Die einen sagen, toll, das ist das Jubiläum. Die anderen sagen, oh nein, das ist Altpapier. Und andere sagen wiederum, das ist eine gute Möglichkeit, nochmal schön viel Werbung unters Volk zu bringen. Meine Frage an dich ist, wie teuer war vor 65 Jahren die allererste Bild-Zeitung? Wie viel Geld hat man da auf den Tisch gelegt? Kleiner Tipp, es war nicht der Euro.
Danke. Wie weit darf ich daneben liegen?
Sagen wir mal.
Ich sag's, 10 Pfennig.
Richtig!
Tja!
Glückwunsch!
So, meine Frage an dich.
Ja.
Der Theodor-Wolff-Preis. Ist der Journalistenpreis der Deutschen Zeitung. Es wird seit 62 jährlich vergeben. Und Dennis Yücel hat dieses Jahr den Sonderpreis erhalten. Er hat sich per Brief bedankt und geschrieben, für meine Texte habe ich den Theodor-Wolff-Preis nie erhalten. Jetzt bekomme ich ihn, indem ich hier bloß dumm rumsitze. Hätte ich das mal früher gewusst.
Ja.
So, wer war schon einmal normaler, ordentlicher Preisträger des Theodor-Wolff-Preises? Ich nenne dir drei Kandidaten. Rudolf Augstein, Hans Leyendecker, Harald Martenstein.
Rudolf Augstein.
Nein, Harald Martenstein.
Harald Martenstein.
Ja, für das Essay Der Sog der Masse in der Zeit.
Ich dachte für seine Lesung bei Eine Stunde was mit Medien vor 12 Jahren oder so.
Oh, das war schön.
Das war wirklich schön, damals in Münster. Naja, good old times, aber seitdem hat sich viel verändert. Harald Martenstein auch ein bisschen. So, meine nächste Frage an dich ist folgende. Das ARD Morgenmagazin, kennst du, ne?
Mhm.
Ist jetzt 25 Jahre alt, also zumindest am Juli das.
Habe ich irgendwo mal gehört, ja.
Und seitdem sind schon viele Moderatoren gekommen und viele sind gegangen. Lass uns mal über das ARD Morgenmagazin sprechen. Ich möchte von dir zwei Namen nennen, die schon mal moderiert haben. Ich wollte erst dir die ersten Moderatoren abfragen, weil dachte ich so, das ist zu hart. Zwei Namen, die mal beim ARD Morgenmagazin irgendwie prominent unterwegs sind. Muss nicht Hauptmoderator gewesen sein, kann auch irgendwas anderes sein.
Und ich darf niemanden von denen nennen, die jetzt dabei sind, nicht wahr? Da war die Kollegin Anne Gesthuysen dabei.
Ja. Und bis 2014.
Ja,
2004 bis 2014.
Jetzt hört es auch schon auf. Warte mal.
Die ja, Fun Fact, zusammen ist mit Mr. Hart aber Fair, Frank Plasberg.
Richtig. Und der hat es aber nie moderiert.
Nee.
Das
hilft jetzt aber auch nicht weiter.
Also ich müsste jetzt so lange überlegen, dass ich diese Sendung und das Musikbett strapazieren würde. Ich bin raus.
Und mich auch. Und eindeutig. Auch.
Ja.
Ja.
Das ist peinlich, weil ich für diese Sendung arbeite, aber ich habe ja eben schon verraten, dass ich sie selten geguckt habe vorher.
Ja. Du hättest Jörg Kachelmann zum Beispiel sagen können. Der hat ja auch bis 2008 das Wetter gemacht. Ja. Rudi Zerne, ja, hatte mal einen Sport gemacht im Jahr 1995, bevor dann Peter Großmann übernommen hat, der das ja seit 96 macht.
Ein großartiger Kollege. Ein großartiger Kollege.
Und ich finde das so krass, dass der seit 96 diesen Job macht.
Ja.
Carsten Schwanke, der macht doch Wetter heute, ne? Das ist ja
der macht noch Wetter.
Nicht nennen, ja. Genau. Aber also, das wäre so ein paar zur Auswahl. Ich habe ja früher immer Judith Schulte-Loh gesehen, zum Beispiel an Inka Schneider, Sven Kunze kann ich mich noch super erinnern.
Sven Kunze, natürlich.
Ne? Also das sind so ein paar Namen, die man jetzt hätte hören können.
Steffen Hensler, Fernsehkoch, wird Nachfolger von Stefan Raab in Schlag den Hensler, bald auf ProSieben. Der hat aber auch schon andere Auftritte im Fernsehen gehabt, in Sendungen, die nicht direkt als Kochshow durchgehen.
Oh.
Bei welcher der folgenden Sendungen hat er noch, oder Produktionen, hat er nie mitgemacht? A. Als Moderator einer Kochshow im Großstadtrevier, wo er sich also selbst gespielt hat sozusagen. B. Als Stimme für Dim und Zum in Kung Fu Panda 3. Oder C. Als Parodie auf sich selbst in den Freitagnacht-News.
Ich würde sagen C.
Richtig.
Ja!
Das war, allerdings ist es nicht so weit erfunden, weil das hat Ralf Zacherl gemacht.
Aber hör mal, wenn der Dim war, wer war dann Zum?
Das war ja beides.
Ach, der war beides gemacht.
Er war Dim und Zum.
Ja, quasi einmal fahren, zweimal kassieren. Finde ich gut.
Richtig.
So, ich bereite mich gerade vor auf die NewsGeist Europe Konferenz. Die startet morgen. Das ist so eine Invite-Konferenz von Google. Und da soll man möglichst offen reden können. Und deswegen ist es so, dass man nicht alles, was dort diskutiert wird, einfach so nach außen tragen kann. Es gibt da so feste Regeln. Mhm. Im Journalismus gibt es ja so dieses unter 1, das heißt, man darf zitieren und auch den Namen nennen. Unter 2 ist, dass man das nennen kann, aber halt dann nicht den Namen nennt, dann eher so, was weiß ich, informierte Kreise oder so. Und unter 3, dann ist das eine Info, die man gar nicht benutzen kann, wenn einem das gesteckt wird.
Und unter uns läuft bei RTL.
Genau. Ja. Vorabendprogramm.
Ja.
So.
War das die Frage?
Nee, meine Frage ist, nach welchem Prinzip läuft diese Konferenz ab, die ja auch schon eine alte Tradition ist in Großbritannien.
Die NewsGeist, unter welcher Zahl NewsGeist läuft?
Nee, aber welche, die haben ganz andere Regeln. Wie heißen diese Regeln?
Da gibt es einen Namen für, der nicht NDA lautet, also Non-Disclosure Agreement, oder doch?
Richtig.
Ja, ach so.
Nein, gibt's nicht, aber...
Wie?
Man kann im Prinzip schon drüber reden, aber ohne, dass es der Person oder dem Haus oder dem Ursprung zuordbar ist.
Ja.
Und das hat quasi etwas Royales.
Ah.
Das sind die Chatham House-Regeln.
Da habe ich nie gehört.
Echt nicht?
Nein.
Kann ich dir mal empfehlen, gib das mal bei Google ein, Chatham House Rules. Dort wird das erklärt. Das ist ein sehr raffiniertes Prinzip, weil es das nämlich ermöglicht, dass man, obwohl man jetzt nicht gänzlich verschweigen muss, worum es ging, man sehr, sehr offen und transparent reden kann, was das sehr fruchtbar macht. Ob es so klappt, weiß ich nicht. Werde ich mal ausprobieren
das
in den kommenden Tagen. Ab morgen.
Unter 2,5 sozusagen.
Ja, unter 2,5 ist das.
So, letzte Frage. Die ist einfach. Also das ist jetzt deine Chance, gleich zu ziehen. Dann stünde es 1:1 am Ende. Wie heißt der neue Online-Chef der Heute-Show?
Lars Wienand.
Nein.
Ach, das ist der andere.
Genau, das ist der andere. Ja, tut mir leid. Es ist Markus Schwarze.
Stimmt.
Ja, früher Randzeitung in Koblenz, wie Lars Wienand.
Ja.
Musste dort die Chefredaktion verlassen, nachdem Christian Lindner da als Chef geschasst wurde, weil er ja in der FDP jetzt groß ist. Und hat sich dann auch schnell nach einem neuen Job umgesehen, Markus Schwarze. Und er wird, also geht jetzt von der Rheinzeitung zur Satire-Show, Heute-Show. Das finde ich spannend.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hat mir groß Spaß gemacht, das Quiz mit dir, Herr Horn.
Total, auch weil ich gewonnen habe.
Herzlichen Glückwunsch. Ich gönn's dir.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde was mit Medien hier bei Deutschlandfunk Nova. Schön war's heute, Herr Horn.
Total.
Nächste Woche bist du auch nochmal mit am Start.
Ja, was machen wir eigentlich nächste Woche?
Wir kümmern uns um die Grimme Online Awards, die nämlich in der kommenden Woche verliehen werden. Viele spannende Sachen sind da auch nominiert, auch verschiedene Medienprojekte, wie zum Beispiel die Resi News App. Ja. Hatten wir den Macher auch schon mal bei uns zu Gast. Mal gucken, ob es am Ende dann einen Preis gibt. Und die Chefin vom Grimme-Institut, Frau Kögerlach, die wird bei uns dann zu Gast sein. Freue ich mich schon sehr drauf, da werden wir sehr viel über Medienpolitik und so reden. Da bin ich schon sehr gespannt.
Und viele tolle Online-Projekte dann nochmal kennenlernen, weil das ist immer so ein Tag des Kennenlernens. Ich freue mich.
Eine Frage noch von Kleinzaungast auf Twitter. Ihr habt ganz am Anfang eine Studie zitiert über Polarität von Medien. Welche war das? Weißt du das noch?
Reuters Institute Digital News Report oder so. Ich twitter das gleich nochmal.
Bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.